SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Alex und das sind unsere Themen. Die Wahl in Sachsen-Anhalt beschert der CDU einen unerwarteten Höhenflug. Die Maskenaffäre rund um den Gesundheitsminister findet kein Ende und ab heute fällt die Impfpriorisierung weg.
Ich finde es gut, vielleicht lassen sich dann mehr Leute impfen.
Vor allem, weil es dann auch mal die jungen Menschen, die auch eher unterwegs sind, sich impfen lassen können.
Ich nehme halt an, dass der Rand da ziemlich stark ist, ob man das dann so alles bewältigt.
Und jeder will ja jetzt gleich geimpft werden.
So ist es. Vox Populi aus Ulm. Wir erklären, was sich insgesamt ändert. Beginnen tun wir aber in Sachsen-Anhalt. Geht doch. Die CDU, eine der letzten verbliebenen Volksparteien, kann noch Wahlen gewinnen. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben Wählerinnen und Wähler klar entschieden, dass sie keine extremen Positionen wollen. 36,2% für die CDU mit Ministerpräsident Haseloff und mit weitem Abstand erst die AfD mit 22,5%. Die Linkspartei hat ebenfalls Stimmen verloren und kommt auf 11%. Die vielbeschworene politische Mitte hat sich also zurückgemeldet. Nur die SPD konnte von dieser politischen Rückbesinnung nicht profitieren und steht mit 8,4 schlechter da als bei der letzten Wahl. Dafür ist die FDP jetzt wieder drin im Landtag in Magdeburg und hat mit 6,5% etwas mehr als die Grünen mit 6,2. Reaktionen zu dieser letzten Landtagswahl vor der Bundestagswahl aus den Parteizentralen in Berlin hat Alfred Schmidt aus dem Hauptstadtstudio.
Bundesparteien stellen Erfolge bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt heraus und relativieren Misserfolge. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht von Rückenwind für seine Partei.
Es war der Wahlkampf zusammen, ein Wahlkampf gemeinsam von Rainer Haseloff und Armin Laschet. Ja, es ist Rückenwind für die CDU Deutschlands.
Es war eine kurze Nacht, sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff im ARD-ZDF-Morgenmagazin. Nun fahre er nach Berlin mit der Botschaft, wenn die Union geschlossen auftrete, sei sie nicht zu schlagen. Und werde auch den nächsten Kanzler stellen, so Haseloff. Für seine eigene Regierung wünscht er sich eine starke Basis und bedankt sich indirekt für Leihstimmen anderer Parteien.
Wir wollen keine Wackelpartien. Die Menschen haben eben auch aus anderen Lagern auf uns zukommend und uns ankreuzend entsprechend die Erwartung damit verbunden, dass es wirklich Stabilität gibt, eine starke mittlere und in der Mitte verankerte Regierung.
Haseloff will nichts mehr wissen von Unstimmigkeiten in Sachen Kanzlerkandidatur. Armin Laschet, Friedrich Merz, Markus Söder, alle seien bei ihm in Magdeburg gewesen und hätten im Wahlkampf mitgeholfen. Bei der Bundes-SPD herrscht Katzenjammer. Co-Parteichefin Esken sagt, sie wolle nicht drum herumreden.
Da können wir nicht zufrieden sein. Die SPD in Sachsen-Anhalt hat einen sehr, sehr engagierten Wahlkampf geführt. Es ist auch einen sehr themenstarken Wahlkampf. Themen, die auch Belang haben für die Menschen. Dennoch dieses Ergebnis.
Auch Generalsekretär Klingbeil zeigte sich enttäuscht. Er bekräftigte aber, bei der Bundestagswahl wolle man um jede Stimme kämpfen.
Niemand lehnt sich jetzt zurück oder niemand gibt eine Wahl verloren, die in 112 Tagen ist.
FDP-Chef Christian Lindner sieht seine Partei gestärkt und bekräftigt die Bereitschaft zur Regierungsbeteiligung auf Landes- wie auf Bundesebene. Der Wiedereinzug in den Magdeburger Landtag sei gelungen.
Wir fühlen uns bestärkt in unserem Kurs und in unseren Bemühungen, auch in der Bundespolitik einen Unterschied zu machen.
Bei den Grünen dagegen sagte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die Lage mit Blick auf die Bundespolitik sei komplett anders als in Sachsen-Anhalt. Bei der Bundestagswahl gehe es darum, das Land als Ganzes zu erneuern.
Für uns ist klar, die Ausgangslage bei der Bundestagswahl ist eine komplett andere. Nach dieser Pandemie geht es darum, dieses Land gemeinsam zu erneuern.
AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel sagte, niemand solle das Ergebnis der Partei in Sachsen-Anhalt schlechtreden. Man habe die Latte 2016 eben schon sehr hoch gehängt. Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch bezeichnete das Wahlergebnis seiner Partei in Magdeburg als klare Niederlage. Ein Grund dafür sei aber auch, dass viele Stimmen zur CDU gegangen seien, um eine mögliche Stärke der AfD zu kontern.
Die Gemengelage ist also klar. Spannend wird, wie Ministerpräsident Haseloff und seine CDU die neue Landesregierung in Sachsen-Anhalt zusammensetzen werden. Ein Stimmungsbild von Marcel Roth.
Sachsen-Anhalts Wahlsieger, CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff, hat jetzt die Qual nach der Wahl. Nach dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis hat er drei Möglichkeiten für eine Regierungskoalition. Er kann weiter zusammen mit SPD und Grünen regieren. Er kann die Grünen durch die FDP ersetzen, die nach 10 Jahren wieder in den Landtag einzieht. Oder er kann mit hauchdünner Mehrheit auch nur mit der SPD regieren. Noch hält er sich bedeckt, welche Option er bevorzugt. Allerdings wackelte in den vergangenen Jahren die Koalition mit SPD und Grünen ab und zu, weil sich vor allem CDU und Grüne verhakten. Unter anderem beim Streit um den Rundfunkbeitrag, bei der Abstimmung über einen Datenschutzbeauftragten oder bei der Abgrenzung gegen rechts. Die CDU unter Rainer Haseloff hat eines ihrer stärksten Ergebnisse in Sachsen-Anhalt erreicht. Und sie holt auch 40 von 41 Direktmandaten. Nur eines gewinnt die AfD. Vor 5 Jahren waren es 15.
Soweit die Stimmungslage in Magdeburg. Aber was kann man von der Sachsen-Anhalt-Wahl für die Bundestagswahl lernen? Ein Kurzkommentar von Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer.
Ist die CDU so bärenstark zurück, wie es aussieht? Haben sich die Grünen selbst entzaubert? Tatsächlich ist die Aussagekraft für die Bundestagswahl begrenzt. Einige Botschaften aber können die Parteien mitnehmen. Die CDU hat davon profitiert, dass Ministerpräsident Haseloff sich so stark gegen die AfD ausgesprochen hat. Viele wollten auf keinen Fall, dass die AfD stärkste Kraft wird. Die meisten Stimmen kamen von den Nichtwählern. Die CDU hat also nicht unbedingt deswegen so hoch gewonnen, weil sie inhaltlich so überzeugend war. Insofern ist das Ergebnis ein bisschen trügerisch und hat, mit Verlaub, mit Armin Laschet wenig bis gar nichts zu tun. Die AfD ist immer noch sehr stark, auch wenn sie jetzt auch im Osten einen kleinen Dämpfer bekommen hat. Minus 3,5 Prozentpunkte. Aber diese Partei hat offenbar eine zuverlässige Basis und es sind mehr als nur Protestwähler. Die Grünen konnten nur minimal zulegen. Lag das an den Fehlern von Annalena Baerbock, den Ungenauigkeiten im Lebenslauf und den nicht angezeigten Nebeneinkünften? Das könnte einen Effekt gehabt haben. Allerdings stark waren die Grünen im Osten ohnehin nie. SPD und Linke holen schlechte Ergebnisse, die FDP schafft den Wiedereinzug in den Landtag. Alles im Bundestrend. Aber der Sommer vor der Bundestagswahl ist noch lang. Überschätzen sollte man diese Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt nicht.
Ein Kommentar von Kilian Pfeffer. Sie merken, es ist Wahlkampf und zwar so richtig. Mittendrin auch in Berlin der umtriebige Gesundheitsminister Spahn und eine Affäre rund um Masken, die vielleicht nicht ganz so funktionstüchtig waren, wie sie sein sollten und vielleicht trotzdem an bedürftige Menschen weitergegeben werden sollten. Also wieder mal Gemauschel, wieder mal die Schwächsten betroffen. Oder einfach nur Freude am schmutzigen Wahlkampf. Das Arbeitsministerium, SPD, weist mit dem Finger auf das Gesundheitsministerium, CDU. Und das weist alles zurück. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte dazu kurz vor Beginn der CDU-Gremiensitzung heute:
Entscheidend ist ja eines, dass es um Masken geht, bei allem, was wir tun, die sicher sind, die den Infektionsschutz gewährleisten in dieser Pandemie. Und genau daraufhin sind alle Masken, die wir verteilt haben, es sind ja Hunderttausende, Millionen von Masken gleichen Typs im letzten Jahr auch verteilt worden, auch durch die Länder verteilt worden. Und sie haben geschützt geboten, dass auch diese Masken, um die es dort geht, geprüft sind, nachweislich geprüft sind, auch in Laboren geprüft sind. Sie sind sicher. Sie haben keine EU-Zertifizierung, aber sie sind beim Infektionsschutz sicher. Und das ist das Entscheidende, um das es geht. Es war übrigens eine Idee des Arbeitsministeriums selbst, in einem Sonderkontingent an Obdachlose und Eingliederungshilfe Masken zu verteilen.
Soweit Jens Spahn. Eva Ellermann ist unsere Berlin-Korrespondentin. Frau Ellermann, wie angezählt ist er denn, unser Gesundheitsminister?
Also ich würde sagen, der ist genauso angezählt wie vor ein paar Tagen, bevor diese angebliche neue Maskenaffäre übers Wochenende Fahrt aufgenommen hat, nämlich mit dem Spiegelbericht über die Verteilung angeblich minderwertiger Masken an Obdachlose oder soziale Einrichtungen. Das Bundesgesundheitsministerium weist jedenfalls alle Vorwürfe zurück und Jens Spahn tut das ja auch, wie wir eben gehört haben.
Die beiden Ministerien, um die es geht, sind pikanterweise einerseits CDU und andererseits SPD geführt. Sind denn Rückschlüsse auf den Wahlkampf da zulässig?
Ja, die sind absolut zulässig. Vor allen Dingen, weil ja die beiden SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans am lautesten empört sind und Spahn als Minister für untragbar halten. Ich finde es da ein bisschen auffällig, dass sie nicht etwa von der Regierungschefin Angela Merkel eine Positionierung in der Sache fordern, sondern von CDU-Chef und Unionsspitzenkandidat Armin Laschet. Also das zeigt meiner Meinung nach doch, dass man da versucht, den Wahlkampfkonkurrenten so mitzutreffen.
Wer schlägt denn aus dieser Maskenaffäre gerade am meisten Profit?
Das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob die Rechnung der SPD wirklich aufgeht. Ja, aus den Sozialverbänden kam bereits Kritik an Spahn. Wenn tatsächlich minderwertige Masken an besonders Schutzbedürftige verteilt worden sein sollten. Auch die Grünen fordern Aufklärung. Aber ob es die jetzt wirklich geben wird, das ist halt die große Frage, weil sich eben ein CDU- und ein SPD-geführtes Ministerium tatsächlich gegenseitig die Schuld zuschieben. Ich bin da eher skeptisch.
Die Sache mit den Masken ist, um im Medienjargon zu sprechen, schon lange auf dem Markt. Wie konnte das jetzt noch so eine Dynamik entwickeln?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich geht es ja um Masken, die vor einem Jahr beschafft und verteilt wurden, als die Not wirklich groß war. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, der Westerwälder CDU-Abgeordnete Erwin Rüttel, sagt, da ging es buchstäblich um Leben und Tod. Und ja, da habe es auch mangelhafte Lieferungen gegeben. Aber die Masken, um die es jetzt geht, die seien getestet und geprüft worden und seien auch nicht risikobehaftet gewesen. Er sagt, die SPD hat keine Belege für ihre Vorwürfe und solle sich entschuldigen.
Wie skandalös ist die Sache mit den Masken denn wirklich? Wir erinnern uns noch vor einem Jahr, als alles knapp war. Da konnte sich jeder mit irgendeiner selbst gedengelten Stoffmaske behelfen. Geht das also wirklich um Gesundheitsgefährdung?
Das muss man halt sehen. Der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums Kautz hat gerade eben in der Bundespressekonferenz gesagt, also am Ende geht es um eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Ministerien über Prüfnormen. Alle Masken, die in den Verkehr gebracht worden seien, seien sicher gewesen. Ich denke, da müssen wir uns drauf verlassen. Möglicherweise geht der Streit noch ein bisschen weiter. Aber ob das jetzt wirklich eine sachliche Auseinandersetzung ist, ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, da geht es doch sehr viel um Wahlkampf und dass die beiden Koalitionsparteien jetzt Schwierigkeiten haben, sich voneinander abzusetzen, jetzt wo der Wahlkampf immer heißer wird.
Die Maskenaffäre findet kein Ende. Einschätzungen dazu von unserer Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann. Vielen Dank. Und wir bleiben in etwa beim Corona-Thema. Heute hat bei der Vergabe der Impftermine das Hasenlaufen begonnen. Oder, um im Fachjargon zu bleiben, die Impfpriorisierung ist aufgehoben. Das kann man positiv sehen. Endlich darf jeder, der möchte und keine kostbare Impfdosis bleibt ungenutzt. Das kann man aber auch negativ sehen, wenn man bislang die Füße stillgehalten hat und das System unterstützt hat, immer im Glauben, dass es der Reihe nach geht. Gerade wer zu den geburtenstarken Jahrgängen gehört, könnte jetzt so die ein oder andere Frage haben. Auch haben noch nicht alle einen Impftermin ergattert, die eine Priorisierung vorweisen können. Gesundheitsminister Spahn weist jegliche Kritik zurück.
Wir können nicht immer warten, bis sozusagen 100% erreicht ist in der jeweiligen Gruppe. Und ich glaube, der Zeitpunkt jetzt ist einer, der gut verantwortbar ist, wissend, dass einige noch auch sich um einen Termin bemühen, gleichzeitig aber auch wissend, dass sowohl Ärzte wie Impfzentren denen auch bevorzugt eingeben werden.
Lassen Sie uns die Sache neutral angehen. Frage an unsere Reporterin Anna-Karina Blessmann in Rheinland-Pfalz. Was ändert sich denn mit dem Stichtag heute ganz konkret?
Erstmal gar nichts. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat ja vorgegeben, dass zunächst alle Termine der priorisierten Menschen abgearbeitet werden sollen, die sich bis gestern registriert haben. Und da hält man sich in den Impfzentren natürlich dran. Ohnehin wurden die Termine für die nächsten Wochen schon längst vergeben. Und es gäbe nicht genügend Impfstoff, um schon jetzt alle zu impfen. In Bernkastel-Wittlich etwa rechnet man erst so Anfang bis Mitte Juli damit, dass im Impfzentrum dort Menschen ohne Priorisierung geimpft werden können. Solange das nicht möglich ist, will man im Impfzentrum in Idar-Oberstein auch noch weiter die Berechtigungen der Impflinge überprüfen, damit das auch alles gerecht abläuft. Ansonsten wird sich an den Abläufen an sich in den Zentren wohl nichts ändern. Davon gehen auch die Verwaltungen in Trier und im Kreis Vulkaneifel aus.
Soweit die Situation in den Impfzentren, bleibt noch der Blick auf die Hausarztpraxen. Wie sieht es denn da in der Region Trier aus?
Ja, da kommt es offenbar ganz auf die Praxis an. Ich habe mit einer Hausärztin aus Bitburg gesprochen. Die rechnet damit, dass sie erst im August Impfwillige ohne Priorisierung impfen kann. Ihre Listen mit den jetzt Priorisierten sind einfach noch zu lang. Zwischen 400 und 600 Patienten stünden dann nach wie vor drauf. Und es fehle an Impfstoff. Da hofft sie auf mehr Lieferungen, die wohl ab dieser Woche für die Hausärztinnen und Hausärzte kommen sollen. Eine andere Ärztin aus Idar-Oberstein, mit der ich gesprochen habe, die hat hingegen schon länger die Priorisierung bei sich in der Praxis aufgehoben, weil sie einfach schon alle ihre Patienten aus den drei Prio-Gruppen durchgeimpft hat, sagt sie. Jetzt setzt sie alle Neuanmeldungen einfach auf eine Liste, die dann von oben nach unten abgearbeitet wird. Wer sich bei ihr heute anmeldet, könne wahrscheinlich in 3 Wochen schon mit einem Termin rechnen. Aber die Aufhebung der Impfpriorisierung ist ein Angebot, aber kein Anrecht, sofort geimpft zu werden. Da hängt es also wirklich ganz von der einzelnen Praxis ab. Deshalb empfehlen auch beide Hausärztinnen ganz klar, jeder, der will, sollte sich anmelden, damit er auf die Liste kommt. Nur danach dann bitte nicht mehrfach anrufen und nachfragen, denn jeder kommt irgendwann mal dran.
Zum Wegfall der Impfpriorisierung am Beispiel der Region Trier in Rheinland-Pfalz war das unsere Reporterin Anna-Karina Blessmann. Eine Gruppe, die bei der Impfpriorisierung aus dem Fokus geraten ist, sind die Sehbehinderten. Vor welchen Herausforderungen sie in Zeiten der Pandemie sowieso schon stehen, das berichtet Matthias Grimm.
Schon bei den Hygienemaßnahmen wird es für sehbehinderte Menschen schwierig. Sie müssen sich vieles ertasten, erklärt der Heilbronner Bezirksgruppenleiter vom Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg, Wolfgang Heiler.
Wann bin ich zu nah an Gegenstände oder an Menschen? Ob Blinde und stark Sehbehinderte nicht in eine andere Priorität kommen, hat man versucht. Es ist dann abgelehnt worden. Es ist meiner Ansicht nach auch ein bisschen unverständlich, weil wir einfach viel mehr anfassen und den Abstand nicht halten können, wie jemand, der sieht. Und eigentlich eine höhere Gefahr ausgesetzt sind.
An die Maske haben sich die meisten Sehbehinderten genauso gewöhnt wie sehende Menschen. Allerdings macht die das Reden und Verstehen schwieriger. Mal kurz nach einer Busverbindung fragen beispielsweise. Da ist wieder Nähe gefordert. Aber das Hauptproblem bleibt die Hygiene.
Man müsste ja die Handschuhe anziehen. Und wenn man dann ein Taschentuch braucht oder man fasst an sein Handy, müsste man die Handschuhe wieder ausziehen. Also es wäre ein ständiges An- und Ausziehen und wir hätten uns dann mehr auf Desinfektionsmittel beschränkt. Aber im Bus, außerhalb vom Bus, da hat man den Langstock, hat man schon wieder angefasst. Also sehr, sehr schwierig und viele haben sich einfach in ihre Wohnung zurückgezogen.
Einfach mal chatten für Sehbehinderte nicht möglich. Und auch einen Impftermin zu ergattern, die Priorisierung ist gefallen, ist für sehbehinderte Menschen noch mal deutlich schwerer, als es ohnehin schon ist, bedauert der Bezirksgruppenleiter vom Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg, Wolfgang Heiler.
Da kamen viele Anfragen, könnt ihr uns nicht einen Termin machen? Und da habe auch ich sagen müssen, tut mir leid, ich selber bin blind. Ich kann keinen Termin machen, die Internetseite ist nicht barrierefrei, ich kann mich mit meiner Software nicht durchklicke, auch ich brauche da Hilfe. Und das ist also schon ein enormes Problem, dass man im Grunde genommen so eine wichtige Sache rein digital nur möglich macht, dass man sich einen Impftermin holen kann.
Eine Lösung wäre sehr einfach, meint Wolfgang Heiler. Eine Wahlbenachrichtigung bekomme schließlich auch jeder problemlos.
Da weiß man, wie alt wir sind und wo wir wohnen. Das hätte man da also ähnlich machen können, ohne Digitalisierung. Das wäre ganz unkompliziert, ohne dass man nachts um 1 auf die Lauer legen muss. Oder dass sich Sehbehinderte und Blinde, weil sie digital abgehängt sind, ständig betteln müssen, sei so gut, macht mir jemand einen Termin. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Verwaltung weiß man nicht mehr, wo die Füße auf dem Boden sind.
Die Sorgen und Nöte der Sehbehinderten. Die Pfingstferien sind vorbei und an den Schulen geht es teilweise wieder los. Teilweise, weil jedes Bundesland sich seine eigene Strategie zurechtgelegt hat. In Rheinland-Pfalz beispielsweise geht es zunächst weiter mit dem Wechselunterricht. In Baden-Württemberg kann bei einer Inzidenz unter 50 im Stadt- oder Landkreis wieder Präsenzunterricht stattfinden. Bei den beruflichen und weiterführenden Schulen gilt davor erst noch Wechselunterricht. Das soll sich dann aber ab dem 21. Juni ändern. Immer vorausgesetzt, dass die Inzidenzzahlen günstig sind. Wie der Start nach den Ferien im Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe angelaufen ist, das berichtet unsere Reporterin Hanna Radgen.
Dieses Geräusch hat der ein oder andere sicher schon schmerzlich vermisst. Im Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe gibt es ab heute wieder ein Stück Normalität. Mit Maske, aber ohne Abstand sitzt jetzt wieder eine ganze Klasse mit rund 30 Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer. Ein besonderer Tag.
Also ich finde es auch wirklich schön, mal wieder so alle Leute zu sehen.
Schon ein ganz neues Gefühl irgendwie, weil es so lange her ist, seit ich so viele Schüler in der Schule gesehen habe.
Angenehm, dass es sich mal wieder nach Schule anfühlt. Gerade wenn man sich hier mal umhört, hört man, wie wichtig das auch für die Jüngeren von uns ist. Vor allem für die Fünftklässler zum Beispiel, die die Schule an sich noch gar nicht richtig kennengelernt haben.
Wenn man sich halt regelmäßig testet und so, dann braucht man ja auch keine Angst mehr zu haben.
Monatelang war entweder nur Homeschooling angesagt oder Präsenzunterricht im Wechsel. Der Unterricht findet hier jetzt wieder unter fast gewohnten Bedingungen statt. Voraussetzung ist, alle Kinder müssen getestet sein. Dafür sei auch eine ganze Menge Organisation nötig, so Julia Hartenstein, Schulleiterin des Karlsruher Bismarck-Gymnasiums.
Wir kriegen die Tests vom Land gestellt und von der Stadt verteilt, aber wir müssen die verpacken, wir müssen das gesamte Desinfektionsmaterial zusammensuchen, bereitstellen, wir müssen Listen ausfüllen und jetzt eben ganz neu, seit heute müssen wir auch Testbescheinigungen an die Schüler ausfüllen.
Testbescheinigungen können die Kinder zum Beispiel dann verwenden, wenn sie nachmittags in die Musikschule gehen wollen. Vor dem Unterricht, unter Anleitung und Aufsicht, führen die Kinder die Tests dann an sich selbst durch. Fast doppelt so viele Schülerinnen und Schüler wie zuvor müssen jetzt morgens in der Schule getestet werden. Einpacken, auspacken, testen, Bescheinigungen erstellen. Ein kleiner Zeitfresser. Doch die Mühe ist es wert. Findet auch Lehrer Tobias Markovic.
Viele waren, glaube ich, dankbar, wieder da zu sein. Ich denke, das wird auch für die kommende Zeit eine ganz große Herausforderung für uns werden, dass wir dieses Soziale auch wieder unheimlich stärken und dass sie auch diese Freude, die sie an Schule haben, beibehalten.
Schüler in Präsenz in Baden-Württemberg und auch das EU-Parlament, das trifft sich erstmals nach mehr als einem Jahr Pause wieder in Straßburg. Wie viele Abgeordnete tatsächlich kommen werden, ist unklar, denn für die Rückkehr aus Frankreich ins Heimatland könnte für einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine Quarantäne nötig sein. Ausfallen muss die Sitzung deswegen nicht, denn eine Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Astrid Korall berichtet.
Die Europaabgeordnete Evelyn Gebhardt von der SPD freut sich auf die heute beginnende Plenarsitzung in Straßburg.
Ich denke, ja, das ist richtig, dass wir mal wieder in Straßburg tagen. Das ist Sitz des Europäischen Parlaments, ohne Zweifel.
In den vergangenen 15 Monaten hatte das Europaparlament wegen der Pandemie seine Plenarsitzungen statt in Straßburg in Brüssel abgehalten. Doch weil sich die Corona-Lage verbessert hat, steht nun die Rückkehr ins Elsass an.
Ich fahre nach Straßburg, das ist für mich eine wichtige Sache. Allerdings habe ich meine Mitarbeiter darum gebeten, nicht zu fahren, weil ich denke, dass es in der aktuellen Situation zu problematisch ist.
Denn anders als sie selbst seien ihre Mitarbeiter noch nicht geimpft, erzählt die Deutsch-Französin. Weitere Abgeordnete halten es ähnlich, fahren ohne ihre Assistentinnen und Assistenten nach Straßburg. Und dann gibt es auch Parlamentarier, die die Reise erst gar nicht antreten wollen. Sie bleiben in Brüssel oder in ihren Heimatländern. Zumal sie, wie schon bei den Sitzungen in der belgischen Hauptstadt, weiterhin per Video teilnehmen und über das Internet abstimmen können. Die Rückkehr nach Straßburg, sie ist umstritten. Einige Abgeordnete halten sie für verfrüht. Sie sprechen von einem unnötigen Risiko für noch nicht geimpftes Personal. Auch, dass man nach der Plenarwoche in Brüssel in Quarantäne muss, zumindest wenn man länger als 48 Stunden unterwegs war, spricht aus ihrer Sicht gegen die Sitzung im Elsass. Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold meint,
wir sollten dann nach Straßburg zurückkehren, was ja nun leider sein muss, sobald die Bedingungen dafür, was Corona angeht, gegeben sind und keine Symbolpolitik machen.
Von der Politik zur Wirtschaft. Computerchips sind das neue Erdöl. Das hat zumindest der französische Wirtschaftsminister kürzlich erklärt. Und wenn man sich die Folgen des aktuellen Chipmangels zum Beispiel auf die Autoindustrie ansieht, dann liegt er damit wohl auch nicht völlig verkehrt. Große Hoffnung auf ein wichtiges Geschäft mit den Chips setzt auch der Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch. Heute eröffnet er in Dresden eine neue Hightech-Chipfabrik. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Welche Pläne hat Bosch in der Chipproduktion?
Ja, Bosch hat damit gleich eine ganze Menge Zukunftsmärkte im Blick. Fast alle großen Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel der Mobilfunkstandard 5G, künstliche Intelligenz und automatisiertes Fahren, setzen auf diese Mikrotechnologien. Ja, und bisher ist es so, dass sich diesen Chip- und Halbleitermarkt in großen Teilen die USA und China nur aufteilen. Mit und zwischen beiden Ländern waren die Handelsbeziehungen in den letzten Jahren aber auch nicht unbelastet. Und auch in der Hinsicht will Bosch ein größerer, unabhängiger Player werden. Und darin hat auch die Bundesregierung großes Interesse, die den Bau der neuen Fabrik auch mit rund 140 Millionen Euro gefördert hat. Jetzt sind wir schon relativ knapp dran, deswegen zum Schluss einfach noch der schnelle Blick auf den DAX, der letzte Woche mit einem Rekordschlussstand geendet ist. Heute ist aber wenig verändert. Wir stehen bei 15.710 Punkten.
Und das war ein blitzschneller Alexander Winkler aus der Wirtschaftsredaktion. SWR 2 aktuell mit Ulrike Alex. Danke fürs Zuhören.